der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf. Unser Ziel ist es, mit den einzelnen Episoden den Sportfachhandel über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche zu informieren und gleichzeitig zu inspirieren. Immer wieder werden wir dabei auch auf die Green Vision Unternehmensstrategie eingehen. Wie werden die Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales in das tägliche Miteinander integriert? Nachhaltigkeit als gelebter Unternehmenslifestyle. Für die heutige Folge habe ich mir erneut einen Gast eingeladen. Es geht um ein Boom-Segment, kann man sagen, im Bereich Bike und Outdoor. Ich spreche mit Martin Esslinger, dem Geschäftsführer von Ortlieb. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo Ralf, freut mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich, dass du Gast bist. Wir haben uns ja zuletzt auch auf der Ordermesse in Mainhausen getroffen. Kommen wir später auch nochmal drauf. Ist ja immer wieder ein schöner Austausch, oder?
Definitiv. Ich bin immer sehr gern in Mainhausen, wenn die Messen sind. Wie du sagst, da trifft man sehr viele aus der Branche und kann viele Hintergrundgespräche führen.
Genau. Ein Thema war so der Start ins Jahr. Wie war der Start ins Jahr erstmal persönlich für dich und dann vielleicht beruflich?
Persönlich für mich war es sehr gut. Ich war mit der Familie ein bisschen in Südtirol. Der Schnee war zwar nicht so gut, aber grundsätzlich, wir hatten eine schöne Zeit als Familie. Und dann ging es natürlich auch gleich los. Für uns ist der Januar immer ein sehr wichtiger Monat, wo wir weltweit unsere Vororder ausliefern. Das heißt, da ist ordentlich was los. Und von daher sind wir gut beschäftigt. Aber wir haben natürlich auch, wie auf der Messe mitbekommen, Weihnachtsgeschäft war für die Händler schwierig. Dann zwischen den Jahren wurde ein bisschen was aufgeholt. Aber ich denke, es ist immer noch so ein bisschen der Endverbraucher in der Wartehaltung, was denn jetzt auch so politisch passiert. Und das merken wir einfach auch in unseren Verkäufen.
Jetzt ist Ortlieb hauptsächlich bekannt, sag mal, für Fahrradtaschen, Bikepacking etc. Da sind die Ortlieb-Taschen eigentlich das Must-Have, kann man ja fast sagen. Jetzt ist auch Bike zuletzt ein bisschen gestrauchelt aus diversen Gründen. Wie entwickelt sich denn euer Bereich, also der Equipment-Bereich rund ums Rad?
Unser Bereich ist relativ analog, so wie sich der ganze Fahrradsektor entwickelt hat. Ne? Wir sind natürlich auch mit dem Fahrradboom ein Stück weit nach oben geschossen. Und aktuell ist nach wie vor der Radmarkt in der Konsolidierung. Es sind noch viel zu viele Räder bei den Händlern da draußen, bei den Herstellern. Dementsprechend werden auch grundsätzlich einfach gerade weniger Räder, dementsprechend auch weniger Equipment verkauft, so dass auch wir natürlich die Zahlen, die wir zur Corona-Hochphase hatten, aktuell nicht erreichen.
Jetzt ist das Bikepacking, habe ich ja gerade schon angesprochen, so würde ich sagen, absolutes Top-Trend-Thema, wenn man sich über Radfahren und Outdoor unterhält. Wie bekommt ihr das so mit? Also warum ist zum Beispiel Gravel-Bike-Fahren gerade so ein Top-Trend und was könnt ihr dazu beisteuern, dass dieser Trend quasi positiv unterstützt wird durch gutes Equipment?
Dieser Trend, denke ich, kommt einfach daher, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem Gravelbike zwei Welten zu verbinden. Ne? Unter der Woche fahre ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit und am Wochenende mit dem gleichen Fahrrad mache ich meine Graveltour, meine Bikepacking-Tour. Und da können wir natürlich mit unserem Equipment super unterstützen, gerade auch mit unserem neuen Gepäckträger, den Quick Rack, den ich dann unter der Woche nutzen kann, um mit meiner Office-Tasche ins Büro zu fahren und dann am Wochenende meine Bikepacking-Taschen, um dann meinen Overnighter zu machen. Und einfach diese Flexibilität, die man damit hat und die natürlich auch unser Equipment unterstützt, denke ich, macht das so interessant und nach wie vor ist eben so, dass das Gravelbike-Thema trotz der schweren Marktsituation immer noch ein guter Sektor ist, der auch weiter wächst.
Was auch positiv bei euch mit reinwirkt, ist der Produktionsstandort. Man kann ja zu Ortlieb sagen, ganz klar made in Germany. Vielleicht holst du uns mal ein bisschen ab, auch für Leute, die jetzt von außerhalb zuhören bei diesem Podcast. Was heißt das, in Deutschland zu produzieren und was heißt das im speziellen Fall Ortlieb?
Genau, das heißt, für uns in Deutschland produzieren heißt mal ganz klar, also wirklich made in Germany ist nicht irgendwie designed in Germany oder engineered, was man heute ja bei sehr vielen lesen kann, sondern bei uns ist es wirklich, also nahezu 100% unserer Produkte, auch nicht ein kleiner Anteil, sondern seit Anbeginn ist wirklich das 95%+ unserer Produktpalette produzieren wir hier am Standort. Ich sage immer, bei uns geht es von der Idee bis zur Auslieferung, weil wir wirklich ja eine sehr hohe Produktionstiefe haben, indem wir bei uns natürlich die Designer, die Produktideen entstehen hier, dann machen wir unsere eigenen Maschinen, Werkzeuge und produzieren dann die Produkte und schließlich werden sie dann auch hier von unserem Standort weltweit ausgeliefert. Also es ist wirklich so, ja, eine wirklich aus unserer Sicht, für uns ist es Made in Germany eben eine authentische Nachhaltigkeit, weil wir damit eben die Lieferkette nahezu im Griff haben. Wir haben auch 70% der Rohwaren kommen aus Deutschland, also auch lokale Lieferketten dahinter. Und das war schon immer unser Anspruch, das Made in Germany langfristig erfolgreich zu machen, aber auch hier zu lassen. Und im Gegensatz der Branche, die ja, ja zum großen Teil aus Deutschland leider abgewandert ist, haben wir es geschafft, in den letzten 40 Jahren das hier weiter aufrechtzuerhalten.
Was ist das Besondere, wenn man das Rohmaterial vor Ort hat?
Der große Vorteil ist, und das hat uns natürlich auch Corona gezeigt oder die Boom- und Bust-Phase, dass wir viel flexibler reagieren können. Wir haben natürlich auch Zyklen, wir müssen auch mit unseren Lieferanten in die Planung gehen, aber wir können in viel kurzfristigere Planung gehen, als das der Fall ist, wenn ich in Asien order. Und natürlich auch dann in Phasen, wenn ich vielleicht so ein bisschen, was unsere Struktur bedingt, waren wir natürlich jetzt nicht diejenigen, die von Corona am meisten profitiert haben, weil wir natürlich auch unsere Produktionskapazität nicht schnell skalieren können, da wir unsere Maschinen selber bauen. Mhm. Aber auf der anderen Seite hatten wir jetzt eben jetzt oder in der aktuellen Konsolidierungsphase auch nicht so das große Problem, dass wir ja viel zu viel Fertigware an Lager haben, sondern wir haben Rohware, die wir viel flexibler einsetzen können. Und das, denke ich, ist für uns als Unternehmen ein großer Vorteil, auf solche Boom- und Bust-Phasen viel flexibler reagieren zu können.
Das heißt aber auch, ihr habt Industrie, Zulieferindustrie quasi regional angesiedelt. Ja, kann man das
korrekt
so sagen?
Also ja, kann man definitiv so sagen. Das beste Beispiel ist, wir haben hier eine unserer, natürlich unsere, wir machen die Werkzeuge für unsere Kunststoffteile. Das Spritzen findet aber bei Lieferanten statt und einer, der ist wirklich hier um die Ecke, der kommt einmal am Tag mit seiner Elektro-Ameise und bringt die frisch gespritzten Kunststoffteile quasi über die Straße und ne, ich denke, das ist wirklich gelebte Nachhaltigkeit in der Lieferkette.
Das sind wahrscheinlich dann auch lange Partnerschaften schon, oder?
Definitiv. Also bei uns gibt es ja jetzt schon über 40 Jahre und viele unserer Partner begleiten uns schon ja, mehr oder weniger von Anbeginn, weil wir natürlich auch sehr spezielle Anforderungen haben, die wir gemeinsam mit unseren Partnern entwickelt haben und da auch das Setword aufgebaut haben, sodass ja, das natürlich auch in der langfristigen Partnerschaft funktionieren muss.
Jetzt steht ihr auch für eine ganz, ganz klare Handelsstrategie auch hingewandt zum stationären Handel. Muss man sich das bei Ortlieb zukünftig vorstellen? Verändert sich was? Bleibt ihr weiter treuer Partner des Handels? Was habt ihr für Pläne online, D2C? Ich habe da ein paar Fragen.
Gerne, gerne, können wir uns drüber unterhalten. Also vorneweg, der Fachhandel, egal ob online oder offline, wird für uns auch zukünftig mit Abstand der wichtigste Absatzkanal bleiben. Daran wird sich nichts ändern. Wir haben schon immer auch die Strategie zu sagen, wir wollen einen möglichst fairen Wettbewerb zwischen online, offline, also auch zu reinen Online-Playern und Multichannelern, was wir versuchen ja schon seit Jahren mit unserem selektiven Vertrieb sicherzustellen. Und natürlich, auch wir haben mittlerweile einen Webshop, wo wir unsere Produkte direkt an den Endverbraucher verkaufen. Das ist heute nicht mehr wegzudenken als Markenhersteller, aber auch da ist bei uns die klare Strategie, wir wollen das so wenig disruptiv wie möglich zum Fachhandel machen und eben versuchen da nicht wirklich in den Wettbewerb zum Fachhandel zu treten, aber natürlich müssen auch wir das heutzutage anbieten.
Was können denn Handelspartner von euch zukünftig erwarten? Also wird sich was verändern oder bleibt in den Abläufen alles gleich?
In den Abläufen grundsätzlich, wenn man rein an die Prozesse denkt, versuchen wir natürlich auch, wie viele anderen, das noch digitaler zu gestalten, um das einfacher zu machen und natürlich auch, weil ne, die Fachhandelslandschaft auch in einer Veränderung ist, sowohl im Auto- als auch im Bike-Fachhandel. Wir sind da in einer Konsolidierungsphase, die aus verschiedenen Gründen, auch Generationenwechsel etc. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wo sind langfristig für uns die richtigen Partner, wo sind die regionalen Champions, die sich auch schaffen, gerade auch gegenüber dem reinen Online-Wettbewerb, sich ihre lokale, regionale Nische aufzubauen, da auf die richtigen Partner zu setzen, aber mit diesen Partnern zusammen dann auch viel strategischer und proaktiver den Markt zu bearbeiten und sie zu unterstützen.
Bewertest du eine D2C-Strategie? Möglicherweise bekommt man das ja von anderen Playern auf dem Markt auch mit, vornehmlich auch aus anderen Segmenten. Muss man die kritisch sehen, wenn die nur solo gefahren wird? Bist du Befürworter einer hybriden Strategie? Hybriden Strategie, was ein Wort, genau.
Du meinst jetzt für die Händler? Ja. Das kommt drauf an. Ich denke, es gibt noch ein paar wenige, die rein stationär sind. Das wird immer schwieriger. Ich denke, die Frage ist, als regionaler Champion, wenn ich stationär geprägt bin, brauche ich meine Online-Komponente, aber eher als Schaufenster und die Möglichkeit über Social Media und Co. Die regionale Kundschaft in meinen Laden zu treiben. Sich wirklich dann in den direkten Wettbewerb zu stellen mit den großen, reinen Onlinern, das wird einfach zunehmend schwierig. Aber ich denke, gerade diese regionale Komponente, sich da als regionalen Champion aufzustellen, hat ein Riesenpotenzial, weil wir auch bei den jüngeren Zielgruppen sehen, dass, wenn sie richtig angesprochen werden, definitiv auch bereit sind, in den Fachhandel zu gehen.
Jetzt haben wir uns in Mainhausen kurz über euren Flagship-Store unterhalten. Ist das etwas, was ihr zukünftig weiter ausrollen wollt?
Also Flagship-Store, Concept-Store, das ist ganz wichtig, ist nicht unser eigener Store, sondern wir gehen da in Kooperation mit unseren Fachhändlern, haben in diesem Fall auch einen Auto-Export, Freilauf in Erlangen, sind wir ins Gespräch gegangen, sitzt hier vor Ort, man muss einen Pilot, ne, wenn man was versucht, möglichst nahe, dann kann man auch nahe dran sein, und da ging es einfach darum, dass wir gemeinsam die Fläche konzipieren, wir dann auch unterstützen im Aufbau der Fläche, und dann aber zusammen auch das Thema regional online ausspielen, also auch über unsere Markenplattform, mit der natürlich eine höhere Reichweite haben als der regionale Fachhändler, dort das regional auszuspielen, um eben gemeinsam dann die regionale Kundschaft zu diesem Händler zu treiben oder zu bringen. Und das läuft jetzt ein Jahr, da sind natürlich auch Learnings dabei, was man verändern, anpassen kann, aber grundsätzlich funktioniert es sehr gut, weil wir auch eine zweite Komponente dort noch mit einbauen, und zwar haben wir so eine Ortlieb-App aufgebaut. Also das Thema ist ja für den Fachhandel zunehmend schwierig, Personal auf der Fläche zu bekommen, man hat hohe Fluktuationen, und was so die Art stille Verkäufer auf der Fläche haben wir an jedem Produkt, und das haben wir eben auch beim Freilauf in Erlangen so konzipiert und aufgebaut, jedem Produkt ist ein QR-Code, den kann ich scannen, und dann bin ich in einer Ortlieb-App, wo ich alle Informationen, die Videos, alles zum Produkt habe, und ganz wichtig, auch keinerlei Links zu unserer Webseite, also der Händler oder der Endverbraucher wird nicht dazu angeregt, dann vielleicht woanders oder bei uns zu kaufen, sondern nein, es geht darum, dass er sich ausführlich über das Produkt informieren kann, wenn vielleicht auch gerade kein Verkäufer auf der Fläche zur Hand ist. Und gleichzeitig, was Sie auch gemerkt haben, hilft es oft auch den Verkäufern mal schnell zu schauen und Themen nachzuschauen in der Beratung des Kunden. Und das ist sicherlich was sehr gut angefangen hat und was wir jetzt auch Stück für Stück regional ausweiten möchten.
Okay, das streift gleich mehrere Bereiche mit der Ortlieb-App, weil es geht auch immer um Transparenz und Informationen, die dem Kunden zugänglich gemacht werden müssen und wo Händler auch verpflichtet sind, zukünftig die Informationen der Händler quasi mit zu überprüfen. Das ist das Stichwort Produktpass. So, wie geht ihr mit diesen Informationen um, die dem Händler zur Verfügung gestellt werden? Und wie sortiert man zum Beispiel Texte? Wie läuft so eine Entscheidung? Nimmt man einen QR-Code oder gestaltet man das anders?
Also bei uns läuft es so, wir haben im Hintergrund natürlich auch ein PIM, Produktinformationsmanagementsystem, wo die ganzen Daten gepflegt sind, wo wir es dann über API in die verschiedenen Stellen ausspielen. Wir haben einen sogenannten Datadump, den wir unseren Händlern zur Verfügung stellen, aber eben auch unsere App damit speisen. Und für in die Zukunft diese Anforderungen an den Produktpass kann sicherlich auch die Möglichkeit sein, dass das dann über unsere Ortlieb-App funktioniert. Und auch hier kommt uns natürlich wieder entgegen, dass wir so eine hohe Produktionstiefe haben und die vielen Informationen, die notwendig sind, auch aus erster Hand sozusagen bekommen, unseren Händlern zur Verfügung stellen. Aber natürlich muss das über eine digitale Integration mit den Händlern passieren.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ne? Da kommt irgendwie auch noch, das sind auch neue Herausforderungen halt, die auch ja die Hersteller betreffen, oder?
für Hersteller, für Händler und gerade auch in der Kooperation und im Austausch. Es gibt ja viele Themen auch mit S-Dex etc., wo versucht wird, den Händlern dann Daten zur Verfügung zu stellen. Und wie mache ich das möglichst wenig händisch und möglichst einheitlich, weil wir natürlich auch als Marken und Hersteller das Problem haben, viele Händler haben einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch, möchten da sehr viele Informationen und jeder versucht so ein bisschen seine eigenen Informationen zu bekommen und seine eigenen Bewertungen daraus zu machen, was es uns natürlich erschwert, weil wir ja das dann für jeden Einzelnen zur Verfügung zu stellen, natürlich auch ein riesen händischer Aufwand ist.
Mhm. Was habt ihr denn das Gefühl, ist das schon im Handel angekommen, dass man sich damit beschäftigen muss? Gibt es da irgendwie Rückmeldungen? Gibt es mehr Fragen dazu jetzt an euch?
Ich denke, es ist schon angekommen. Es ist noch nicht so aus meiner Perspektive ganz im Fokus. Aktuell ist mehr so der Fokus die aktuelle Marktsituation, wo sich der Händler gerade auch im Fahrradbereich um andere Themen definitiv kümmert, was man auch an dem Thema Warnhinweise gesehen hat, was jetzt Ende des Jahres ja die Anforderung war, was wir alles vorbereitet und zur Verfügung gestellt haben. Da hätte ich aber auch erwartet, dass viel mehr Händler vorzeitig auf uns zukommen und dringend nach den Daten fragen, was jetzt nicht ganz so passiert ist. Zur Verfügung stehen sie, wir können sie anbieten, aber ich glaube, das ist aktuell einfach noch nicht so ganz im Fokus, weil wir in der Situation sind, dass der Markt eine schwierige Herausforderung für jeden einzelnen Händler darstellt.
Ein Thema, was auch immer mehr in den Fokus rückt, ist das Thema Design to Repair, sage ich jetzt einfach mal, und die anhängende Serviceleistung dazu, dass man reparieren kann. Wenn ich jetzt an euren Flagship-Store oder Concept-Store denke, ist das zum Beispiel ein Angebot, was dann dort Kunden direkt in Anspruch nehmen können, indem sie dahin gehen und sagen, hier, pass auf, die Ortlieb-Tasche hat hier einen kleinen Riss, könnt ihr da was machen? Oder wie gestaltet sich eure Service-Dienstleistung, was das Thema Reparieren betrifft?
Genau, also vielleicht mal ganz von vorne angefangen. Das Thema Reparatur war ja bei uns schon, das ist Teil unserer DNA, würde ich sagen, auch gerade dieses im Designprozess haben wir das ganz klar bei uns in der Produktentwicklung so angelegt. Zum einen, was die Nachhaltigkeitskomponenten angeht, so wenig Verschnitt wie möglich. Zum anderen aber auch versuchen, die Produkte so zu entwickeln, dass sie möglichst reparierfähig sind. Ja, und das machen wir seit Jahren so. Und es ist eben einer der wichtigen, weil wir sagen immer, der größte Nachhaltigkeitswert eines Produktes an sich ist nach wie vor die Langlebigkeit, die man durch Reparierfähigkeit natürlich noch erweitern kann. Wenn wir sagen, wir geben den Produkten ein zweites oder drittes Leben. Und das machen wir seit Jahren, denke ich, schon sehr erfolgreich als Hersteller. Man kann die Produkte zu uns schicken, wir reparieren sie, aber wir eben auch gemerkt haben, das ist auch ein Thema, das wir regionaler spielen können und müssen mit unseren Händlern zusammen und haben davor 3 Jahren angefangen, sogenannte Service, Ortlieb Service Händler aufzubauen. Die kommen zu uns, die werden geschult und die haben dann auch die Möglichkeit, vor Ort Reparaturen, sei es Löcher flicken, Kunststoffteile austauschen etc., bei sich selber darzustellen, sodass ich quasi als Händler, und wir zeigen auch auf unserer Ortlieb Markenplattform, sehe ich, welcher Händler Reparierleistungen anbietet, kann ich theoretisch sehen, das ist der Händler bei mir um die Ecke, auf dem Weg zur Arbeit gebe ich meine Tasche ab, sie wird repariert und auf dem Weg zurück hole ich sie wieder ab. Und auch da wieder eine klare, lokale, nachhaltige Komponente eingebaut. Und natürlich unsere Concept Stores bieten diese Möglichkeit auch alle an, aber es ist nicht nur auf die limitiert, sondern wir versuchen dann natürlich eine möglichst gute deutschlandweite und auch internationale Abdeckung hinzubekommen, sodass mein Weg zu meinem nächsten Ortlieb-Service-Händler nicht weit ist.
Was gibt's also, was verändert ihr noch, um noch leichter reparierbare Sachen anzubieten?
Das Thema ist zum einen, dass man natürlich die Händler in dem schult und ausrüstet, dass ich reparieren kann. Viele Dinge kann ich aber auch selber machen, sodass wir eben auch sehr viel Do-it-yourself-Content dem Endverbraucher zur Verfügung stellen, um so eben aber auch das Thema grundsätzlich auf den Schirm zu bringen. Ach, guck mal, das Ortlieb-Produkt, ja, das ist sehr reparierfähig, weil es natürlich auch ein Kaufargument auch auf der Fläche ist zu sagen, ja, vielleicht ein Ortlieb-Produkt hat seinen Preis, aber dafür A, durch die Langlebigkeit und B, durch die Möglichkeit, dass ich es reparieren kann und Reparatur bei uns nach wie vor Teil unseres Markenversprechens ist, sodass wir schauen, die Reparaturen so günstig wie möglich anzubieten, sodass, wenn ich diese Rechnung aufmache und mir mal überlege, was kostet mich diese Tasche eigentlich pro Jahr, denke ich, dann ist es ein sehr, sehr gutes Angebot.
Ja, wird bestimmt spannend zu beobachten sein, wie sich das auch weiterentwickelt, das Reparaturthema. Ich finde es gut, nutze es selber auch mittlerweile, in den Handel zu gehen und meine Sachen dort zum Reparieren hinzugeben. Und die Reparatur erfolgt auch manchmal schon vor Ort mit. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung. Und die Leute, so ist mein Eindruck, die Endkonsumenten nehmen das auch mittlerweile an. Also es ist auf jeden Fall angekommen, ne, oder?
Auf jeden Fall angekommen. Und natürlich bei uns auch immer schon eine wichtige Komponente gewesen, wo man auch sieht, ne, oft, wir bekommen ja Taschen, die sind 15, 20 Jahre alt. Mit denen hat der Endverbraucher aber eine Tour durch Asien gemacht. Da sind ganz viele Geschichten mit drin. Und wenn wir ihm diese Tasche reparieren und zurückschicken, die sind so begeistert und freuen sich, weil die teilweise denken, wäre auch mal eine neue Tasche nicht schlecht. Aber die wollen unbedingt ihre alte Tasche wieder haben und repariert bekommen.
Ja, die Frage hatte ich tatsächlich auch noch gerade im Kopf, so ein bisschen als Fun Fact. Hast du irgendwie so, kannst du aus dem Kopf sagen, was die älteste Tasche ist, die jemals bei euch zur Reparatur gekommen ist?
Die älteste Tasche je, also wir haben definitiv schon Taschen gehabt, die sind über 20 Jahre alt. Mhm. Ne? Also das kann man sagen, aber ein genaues Datum schwierig. Aber wir sehen das täglich, dass da, und das zeigt ja auch, ne, unsere Produkte sind langlebig, sollen langlebig sein, und dementsprechend kommen natürlich auch sehr viele alte Produkte noch zurück, die dann repariert werden.
Jetzt ist natürlich so, wenn Sachen repariert werden, dann werden keine neuen Sachen gekauft. Könnte man jetzt so ganz pauschal sagen, dass da noch mehr dran hängt, ist natürlich was anderes. Aber ist das so Serviceleistung, ist das eventuell auch etwas, was man sich als Händler neu aufbaut, als vielleicht zusätzliche Einnahmequelle?
Als zusätzliche Einnahmequelle ja, ich sehe es aber einfach als Teil des Serviceangebots, das mir auch hilft, weil wenn ich dann schon mal im Laden stehe und mein repariertes Produkt abhole oder abgebe, dann habe ich immer die Möglichkeit als Händler, ich habe den Endverbraucher jetzt vor Ort, ich habe die Möglichkeit, ihm noch andere Dinge zu verkaufen. Also das ist eine große Möglichkeit, auch Zusatzumsätze zu machen, aber natürlich auch, weil das Thema Reparatur, Verleih, Secondhand etc., das sind ja Themen, die werden weiter wachsen, und da muss natürlich auch jeder Händler für sich schauen, wie er sich in diesen Themen bestmöglich aufstellt.
Mhm. Weil du es ansprichst, direkt die Nachfrage, plant ihr irgendwas in der Art, vielleicht so einen Secondhand-Shop aufzubauen?
Einen Secondhand-Shop aufzubauen, sind wir gerade in der Überlegung, wie wir das darstellen können, auch in der Überlegung, wie wir mit Händlern zusammen Verleihmöglichkeiten anbieten können. Es muss natürlich am Ende des Tages so ein Service effizient und damit möglichst kostengünstig angeboten werden, damit das sich am Ende des Tages auch rechnet, sowohl für uns als auch für den Händler. Von daher, das sind alles Sachen, die sind noch in der Versuchs- oder Pilotphase und sicherlich aber Themen, an denen wir weiterarbeiten und auch immer versuchen, dann den Händler mit einzubinden.
Eben hast du das Thema Schulung angesprochen. Das betraf ganz bestimmte Bereiche. Ihr arbeitet auch mit Miyagi, das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Wie nutzt ihr Miyagi und wie können Händler das effektiv für sich nutzen?
Ja, Miyagi ist aus meiner Sicht ein super Tool. Wir stellen dort auf dieser Plattform Videos zu unseren Produkten, aber auch zu Serviceleistungen. Es gibt auch einen Kanal für unsere Servicehändler, wo sie quasi Reparaturen, weil sie haben es einmal bei uns gesehen. Und wenn sie dann sagen, ach, jetzt habe ich schon länger nicht mehr gemacht, kann ich nachschauen, wie geht denn diese Reparatur nochmal? Und ich kann dort eben auch verschiedene Seminare sozusagen machen, dass die Mitarbeiter auf der Fläche auch bestimmte dann Fragen dazu beantworten können. Wir können Gewinnspiele damit machen und es ist halt jederzeit verfügbar. Also es ist nicht so, natürlich ist diese Komponente, dass wir auf die Fläche kommen und schulen, machen wir auch nach wie vor. Und das ist auch wichtig, weil der persönliche Kontakt immer sehr, sehr wichtig ist. Aber gerade auch vor dem Hintergrund Fluktuation auf der Fläche, ist es viel schneller und viel einfacher, dann jemand für die Marke quasi onzuboarden, auch für den Händlern, für neues Personal auf der Fläche, weil ich es quasi zu jeder Zeit Zugang haben und nutzen kann, auch mal in der Mittagspause beispielsweise mir ein paar Sachen zu Thema Ortlieb anschauen kann.
Okay. Ja, hört man immer wieder, Miyagi hat sich, glaube ich, durchgesetzt als Videoschulungsplattform, ne?
Genau, es nutzen mittlerweile viele. Ich denke, je mehr es nutzen, desto besser ist es natürlich dann auch für den Händler, je mehr seiner Marken auf einer Plattform sind, weil sie dann wieder auf verschiedene anzumelden, ist schwierig. Von daher grundsätzlich ja, Miyagi hat sich da ein Stück weit durchgesetzt, aber ich glaube auch so ein bisschen dieses, es hat sich noch nicht bei allen Händlern die Vorteile davon wirklich durchgesetzt. Wir sind nach wie vor auch dran, über unseren Außendienst dafür zu werben, weil wir daran glauben, dass es wirklich ein super Tool ist für die Händler.
Und ich glaube auch für die Auszubildenden, ne? Also wir sehen diesen Podcast zum Beispiel auch in dieser Art. Das ist ja ein Aufklär-Podcast quasi, um den Handel aufzuklären. Und wir haben dabei tatsächlich auch ein bisschen mit so die Auszubildenden im Ohr quasi, im Auge, die sich dann immer Details anhören können, um sich halt selber weiterzubilden. Also würde man ja Miyagi auch dafür nutzen können, richtig?
Definitiv, ne? Also für alle Zielgruppen, die etwas lernen möchten zur Marke, gibt es dort Angebote. Aber natürlich auch die Herausforderung für die Marken ist, diese Angebote aktiv zu halten und auch immer wieder neue Themen einzustellen, damit der Kanal sozusagen nicht einschläft. Mhm.
Eingangs haben wir darüber gesprochen, dass wir uns in Meinhausen getroffen haben. Ich würde dich gerne mal dazu befragen, wie du so die Messen, sage ich jetzt auch bewusst im Plural, einschätzt, die Zukunft der Messen und im Speziellen fangen wir vielleicht mal mit der Order-Messe an. Wie hast du die Stimmung erlebt vor Ort?
Die Stimmung habe ich sehr positiv erlebt, trotz auch der aktuell nicht einfachen Situation. Und man hat eben auch gesehen, dass die gerade die Auto-Expert-Messe wächst und sich immer weiter etabliert. War für mich schon immer eine wichtige Messe. Klar, wir haben jetzt nur eine Einjahreskollektion, sodass wir jetzt auf der Wintermesse keinen eigenen Stand haben, sondern immer nur auf der Sommermesse. Aber grundsätzlich muss man aus meiner Sicht sagen, die einzigen Messen, die aktuell wirklich gut funktionieren, sind die Order-Messen. Und da vorne ran die Outdoor-Export-Messen definitiv.
Was glaubst du, warum aktuell Order-Messen so gut funktionieren und seit wann hat sich das verändert vielleicht?
Ich denke, Order-Messen funktionieren gut und gerade auch die Messe in Meinhausen, weil ich eben im Gegensatz, leider muss ich sagen, zu den Leitmessen, die wir noch haben, fast alle Marken vor Ort habe. Ich habe den Fokus auf das Ordern. Ich schaue mir die neuen Produkte an. Also es ist wirklich effizient für den Händler, auf eine Ordermesse zu gehen. Und wir einfach das Thema haben mit wir brauchen als Branche dringend eine Leitmesse. Aber die Leitmessen, so wie sie in der Vergangenheit waren, haben sich aus meiner Sicht einfach überlebt. Und wir schaffen es nicht, die in die neue Welt oder die neuen Herausforderungen oder Anforderungen zu bringen. Und solange das so ist, ist es für einen Händler viel attraktiver, auf eine Ordermesse zu gehen, sich darauf zu fokussieren. Was aber natürlich für uns als Marken das Problem bietet, ja, wir können da unsere Produkte darstellen, aber unsere Markenstrategien, unsere Konzepte rüberzubringen, das ist natürlich auf so einer Ordermesse, wo es wirklich nur ums Produkt geht, wo auch natürlich unsere Stände schlank sind, nicht möglich. Und deswegen fehlt definitiv was, wenn wir keine Leitmesse haben.
Und was müssten die Leitmessen verändern aus deiner Sicht?
Wie gesagt, ich denke, das traditionelle Setup funktioniert einfach nicht mehr, sondern die Messen, wir müssen uns da Gedanken machen, auch Industrie hinsichtlich der Periodizität von Messen und auch der Ausrichtung, dass es mehr darum geht, den Austausch in der Branche, die Themen, die die Marken vorantreiben möchten als allgemeine Themen und der Produkt, das Order-Thema nicht so im Fokus steht und ja auch nicht mehr im Fokus gestanden ist. Und ich auch glaube, die Versuche, das in Anführungszeichen immer weiter aufzublähen, bringt unserem Handel nichts, weil da viele Themen dabei sind, für die sich der Handel auch einfach dann nicht interessiert. Sodass halt auch die Frage ist, wer sind die richtigen Partner zukünftig, damit unsere Branche eine Messe machen kann, die dem Handel, den Herstellern was bringt, aber natürlich auch demjenigen, der die Messe ausrichtet.
Ja, es sind auf jeden Fall spannende Aufgaben, die zu lösen sind. Ich würde dich gerne noch fragen, wie du dieses Jahr einschätzt und vielleicht noch so ein bisschen weiter vorausblicken, mittelfristig. Wohin bewegt sich die Branche und was sind so gerade die wichtigsten Dinge, die in der Branche angegangen werden müssten?
Also ich denke, wohin entwickelt sich die Branche? Wir sind ja immer in zwei Branchen, wir haben zwei Beine sozusagen in der Outdoor- und der Fahrradbranche und vor allem auch die Fahrradbranche wird es auch 2025 ganz klar nochmal um das Thema Konsolidierung gehen. Wie schaffen wir es wieder, Lagerbestände auf sinnvolle Niveaus bei Herstellern und Händlern zu bekommen? Und die grundsätzliche Kaufzurückhaltung wird gerade auch in Deutschland uns auch 2025 im Allgemeinen beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, sowohl die Outdoor- als auch die Fahrradbranche sind Zukunftsbranchen mit Themen, sei jetzt die urbane Mobilität oder grundsätzlich das Draußensein, unterwegs sein, aktiv sein, sind wichtige Themen, die wir auch als Gesellschaft vorantreiben, sodass ich da guten Mutes bin, dass wir auch wieder in ein Wachstum kommen. Für uns, wir sehen das auch im Export schon, dass wir da so ein bisschen durch die Talsohle auch durch sind. Von daher bin ich mittelfristig sehr positiv gestimmt, aber natürlich müssen wir uns als Branche den neuen Anforderungen stellen und uns gemeinsam darauf ausrichten, was die ganzen Themen Digitalisierung, KI etc. angeht, was natürlich auch uns nicht spurlos vorbeigehen wird und wir eben schauen müssen, wie wir mit intelligenten Konzepten und aus meiner Sicht immer ganz klar in Kooperation gemeinsam dort die besten Lösungen finden.
Aber ich höre durchaus viel Positives raus.
Genau, ich bin grundsätzlich positiv, weil es eben auch, ne, gerade auch in der Händlerlandschaft sich so viel verändert und man so viel positive neue Impulse sieht. Auch junge Generationen, die Läden übernehmen und mit ganz neuen Ideen reinkommen, wo man auch sieht, die funktionieren, andere Ansätze nutzen. Oder einen, was ich so ein Gespräch, das ich mit einem Autoexporthändler mal hatte letztes Jahr und das mich so ein bisschen geprägt hat oder was ich immer im Hinterkopf habe, der gesagt hat, wir als Händler, wir waren schon immer gut, dem Endverbraucher das zu verkaufen, was wir auf Lager haben. Aber die Zeiten sind vorbei, sondern der Endverbraucher kommt ganz klar in den Laden und er weiß eigentlich schon, was er möchte. Und ich muss es sicherstellen, dass er das, was er jetzt auch möchte, ich, auch wenn ich es nicht im Laden habe, ihm zur Verfügung stellen. Und da sind wir beim Thema Digitalisierung, Integration mit den Herstellern. Wie können wir das gemeinsam sicherstellen, sodass ich dann nicht in Anführungszeichen frustriert aus dem Fachhandel wieder rausgeht, es dann online kauft und vielleicht auch nicht mehr in den Fachhandel zurückkommt.
Finde ich ein schönes Schlusswort, Martin. Danke dir.
Gerne, hat mich gefreut.
Danke. Danke für deine Zeit und die Einblicke bei Ortlieb. Ja, und liebe Leute, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr zukünftig keine Folgen mehr. Auf jeden Fall danke und solltet ihr Fragen zu dieser Folge haben, Anregungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, dann schreibt das Green Vision Team gerne an. Mails gehen dann an green.vision@sport2000.de. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Kerkeling. Ciao. Tschüss, Martin.
Ciao.